Hallo, liebe Tatort Saarland-Hörerinnen und Hörer. Hier ist Sarah Umler, Host von dem True Crime Podcast der Saarbrücker Zeitung. Und in dieser Folge von Tatort Saarland erwartet Sie etwas ganz Besonderes. Eine Show, die wir live vor Publikum aufgezeichnet haben, und zwar an Halloween in der Stadtbibliothek Saarbrücken. Deshalb hier, diese Aufnahme hat keine Studioqualität. Hin und wieder gibt es auch Nebengeräusche, kurze Versprecher. Da bitten wir euch, darüber hinwegzusehen. Und jetzt ganz viel Spaß bei Tatort Saarland live. Guten Abend, liebe Tatort Saarland-Fans. Es ist schön, dass so viele heute hergekommen sind und an Halloween an einem Tag sich gruseln möchte, weil wir haben auch wirklich gruselige Fälle für Sie dabei, wirklich brutale Verbrechen, über die wir heute Abend sprechen. Ich freue mich auf den Abend mit Ihnen und erstmal, bevor wir starten, einen großen Dank an die Stadtbibliothek, ja, für die Organisation, für alles drumherum. Also wirklich eine tolle Organisation, freut uns sehr. Mein Name ist Sarah Umler. Ich moderiere seit anderthalb Jahren den Podcast Tatort Saarland von der Saarbrücker Zeitung. Und dort leite ich aber auch stellvertretend den Digitaldesk, bin also für App, Website, Social Media, für Podcast und für Videos zuständig. Wie gesagt, ich bin der Host von Tatort Saarland, privat auch ein großer True Crime Fan. Ich finde es super spannend, wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch, deshalb sind Sie heute Abend hier, aber auch gleichzeitig ziemlich erschreckend, wie viele Verbrechen es gibt, wie viele es auch im Saarland schon gab und oft wie bestialisch diese sind. Heute werden wir gleich zwei Kriminalfälle besprechen, beide natürlich mit Saarlandbezug. Und dafür habe ich mir natürlich Verstärkung mitgebracht. Mein Kollege Michael Jungmann, viele werden ihn kennen, ist öfter schon bei Tatort Saarland mein Gesprächspartner gewesen. Michael war viele Jahre Chefreporter bei der Saarbrücker Zeitung, hat viele Prozesse beobachtet, viele Kriminalfälle recherchiert. Schön, dass du da bist, Michael. Außerdem spreche ich mit Dieter Erbel. Erster Kriminalhauptkommissar, seit Juni erst im Ruhestand, war über 44 Jahre lang bei der saarländischen Polizei, davon 25 Jahre in Führungsposition bei der Kriminalpolizei. Danke, dass Sie heute da sind, Herr Erbel. Bisschen versteckt im Hintergrund hat sich mein Kollege Matthias Zimmermann. Wir nennen ihn in der Redaktion Hagen. Deshalb werde ich ihn heute Abend auch so nennen. Er ist schon über 30 Jahre bei der SZ. Er ist Online-Redakteur mit dem Faible für schnelle Meldungen und vor allen Dingen für Blaulicht-Stories. Ich freue mich sehr, dass Hagen dabei ist. Hallo Hagen. Die Kollegin, die mich gerade fotografiert, das ist die Kollegin Lena Ziegler. Die hat sich hier unter sie gemischt und ist mit Kamera und Handy bewaffnet. Die Lena ist bei uns Expertin für Videos, Fotos, Social Media und wird heute Abend also ein paar Eindrücke hier einsammeln. Danke, Lena. Tauchen wir also jetzt ein in unseren ersten Mordfall des Abends. Und bevor wir loslegen, die Vorwarnung an alle. Dieser Fall ist wirklich sehr brutal, über den wir sprechen. Und er kann auch sehr verstörend sein. Es geht um ein schlimmes Verbrechen in Saarlouis-Roden. Über diesen Fall möchte ich mit meinem Kollegen Michael Jungmann sprechen. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Und dem ersten Kriminalhauptkommissar Dieter Erbel, der damals am Tatort war und ermittelte. Hallo Herr Erbel.
Hallo Frau Umler.
Jetzt habe ich schon gesagt, es geht um ein brutales Verbrechen, Michael. Erzähl mal, über was für einen Fall sprechen wir denn heute?
Wir sprechen über einen äußerst grausamen Mord, der 15 Jahre, mehr als 15 Jahre zurückliegt. Du hast es schon gesagt, ein Verbrechen im Saarlouis Stadtteil Roden in einem Haus, das etwas zurückliegt an der Verbindungsstraße nach Dillingen. Das hat sich in der Nacht zum Samstag, 24. Januar 2009 abgespielt. Ein, ja, man kann es fast schon sagen, ein Blutbad.
Ein Blutbad. Ja, Herr Erbel, Sie werden also an diesem Abend im Januar zu dem Tatort gerufen. Wir haben gehört, es ist ja schon eine Weile her, 15 Jahre. Können Sie sich noch dran erinnern an diesen Abend?
Ja, das werde ich wohl nie vergessen. Ich war damals Dienstgruppenleiter beim Kriminaldauerdienst bei der Kriminalpolizeiinspektion. Nur kurz zur Erklärung, der Kriminaldauerdienst ist also die einzige Dienststelle bei der Kriminalpolizei, die rund um die Uhr, also 7 Tage die Woche, 24 Stunden im Einsatz ist. Er ist zuständig für alle Sofortlagen im Saarland, hat seinen Sitz in Saarbrücken und die Delikte reichen von Todesermittlungssachen über Tötungsdelikte, Sexualdelikte, Rauschgiftdelikte und Branddelikte. Ja, und ich hatte an diesem Samstagabend Nachtdienst mit meiner Dienstgruppe. Es war schon sehr viel los an diesem Tag im Lande. Einige Kollegen waren auch in anderen Einsätzen eingebunden. Ja, und ich werde nie diesen Anruf vergessen, der mich dann an diesem Samstagabend kurz vor 20 Uhr von einem Kollegen der Saarlouis Polizei ereilt hat. Und der Kollege sagte wortwörtlich: Wir haben hier ein Massaker. Ich habe dann erstaunt nachgefragt: Was habt ihr? Dann sagte er wieder: Ein Massaker. 3 Personen sind tot, einer ist schwer verletzt und eine Person fehlt noch.
Okay, also Sie hören, es gibt ein Massaker. Wie geht man denn dann vor, wenn man sowas hört? Also wie sind Sie dann vorgegangen?
Ja gut, bei solchen Sachen stellt man auch keine großen Nachfragen mehr. Ich bin dann mit einem Kollegen sofort von Saarbrücken mit dem Dienstauto nach Saarlouis gefahren, sehr zeitnah natürlich. Wir haben auch in unseren zivilen Dienstfahrzeugen Blaulicht und Martinshorn. Wir wussten ja gar nicht, was dort los war. War es ein Raubüberfall, ein Raubmord, ein Amoktat oder was war dort überhaupt passiert? Und unterwegs habe ich dann mit den Kollegen, die sich vor Ort befanden, telefoniert. Und die haben mir dann mitgeteilt, dass es sich bei den 3 Toten um die Ehefrau und 2 Kinder handele. Der Ehemann werde gerade mit dem Rettungswagen und dem Notarzt abtransportiert. Und dass die fehlende Person, die so deklariert wurde, dass die ist dann mittlerweile auch aufgefunden worden. Es handelte sich um das 3-jährige Kind der Familie. Es wurde schlafend in seinem Kinderbett angetroffen, aber es lebte.
Okay, also zumindest eine gute Nachricht. Nicht noch ein weiteres totes Kind. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da mit viel Anspannung zu solch einem Tatort hingefahren sind. Immerhin sind ja 3 Menschen tot. Der Kollege hat von einem Massaker gesprochen. Was hat Sie denn dann vor Ort erwartet? Können Sie das schildern?
Ja, zunächst mal ist man natürlich etwas angespannt, wenn man zu einem solchen Tatort fährt. Wir sind eigentlich viel gewohnt von Berufswegen, viel Leid und Elend, haben auch schon viel gesehen und erlebt. Aber das hatte hier doch eine andere Dimension. Man wusste also, es wird unschön, aber man weiß natürlich auch, was zu tun ist. Und als wir dann in Saarlouis eintrafen, haben uns, wie wir das im Fachjargon benennen, die Kollegen aus Saarlouis in die Lage eingewiesen. Der Tatort war, wie gesagt, an der Hauptdurchgangsstraße in Saarlouis-Rothen, unweit der Saarlouis City. Das Haus stand etwas zurückversetzt. In allen Räumen brannte Licht. Das hatten die Kollegen der Saarlouis Polizei vorher dort eingeschaltet. Und im Erdgeschoss des Hauses befanden sich die Wohnräumlichkeiten und im Obergeschoss befanden sich die Schlafräumlichkeiten. Und schon bei unserem Eintreffen am Tatort haben uns die Saarlouis Kollegen mitgeteilt, dass sich der Verdacht verdichtete, dass es sich bei dem Täter um diesen Ehemann gehandelt hat. Und im Erdgeschoss, im Wohnzimmer, wurde dann die Leiche der Ehefrau aufgefunden. Und im Obergeschoss wurden die Leichen der beiden Kinder aufgefunden.
Mhm. Wie wurden denn diese Menschen getötet? Wie fanden Sie denn die Opfer auf?
Ja, die Ehefrau lag tot auf dem Wohnzimmerboden in Rückenlage zwischen Couch und Wohnzimmertisch. Sie hatte massive Kopfverletzungen. einmal am Hinterkopf und einmal im Gesichtsbereich. Und man hat auch direkt erkannt, dass ihr diese Verletzungen mit einer Axt zugefügt wurden. Und diese Axt hatte der Täter danach noch in die Nähe der Couch gestellt. Und der erste Axthieb auf den Hinterkopf der Frau hatte die Frau wohl getroffen, als sie schlafend auf der Couch lag. Und durch die Wucht dieses Schlages fiel sie dann offenbar von der Couch auf den Boden zwischen Couch und Wohnzimmertisch. Und in diesem Zustand wurde ihr dann der zweite Schlag mit dieser Axt versetzt, diesmal von vorne mitten ins Gesicht. Sie muss jedenfalls sofort tot gewesen sein. Dann hat der Täter die Axt im Wohnzimmer zurückgelassen, ist hoch ins Obergeschoss gegangen zu den dort schlafenden Kindern. Zuerst ist er dann in das Zimmer des 6-jährigen Sohnes gegangen und hat dem schlafenden Kind die Kehle durchtrennt. Anschließend ist er dann in das gegenüberliegende Zimmer seiner 20-jährigen Stieftochter. Diese muss dann noch wohl erwacht sein und die für sie tödliche Gefahr erkannt haben. Sie hat sich jedenfalls noch massiv gewehrt, was die vielen Abwehrverletzungen an ihren Armen und an ihren Händen leidvoll belegten. Letztendlich hatte sie aber gegen den brutalen und ihr körperlich überlegenen Stiefvater keine Chance und er hat sie dann mit zahlreichen Messerstichen in den Hals und in den Brustbereich getötet. Ja, und in diesem Raum war sehr viel Blut.
Nach dieser Schilderung muss man erstmal tief durchatmen. Das klingt wirklich unfassbar bestialisch. Sie haben gesagt, die Kollegen haben schon angedeutet, dass es der Ehemann gewesen sein soll. Der war ja vorher abtransportiert worden. In was für einem Zustand war er denn gewesen, als die Polizei ihn fand?
Ja genau, wir sind ja noch von Saarbrück nach Saarlö gefahren und nach Auskunft der Saarlöer Kollegen hätte der Ehemann auf der Couch gesessen, neben seiner oder in der Nähe seiner toten Frau. Seine Hände seien blutverschmiert gewesen. Er sei sturzbetrunken gewesen, fast besinnungslos, wäre kaum noch ansprechbar gewesen und äußerlich hätte er keinerlei Verletzungen gehabt.
Okay, also er saß da fast bewusstlos neben seiner Ehefrau, seiner toten Ehefrau. Wer hatte denn die Polizei überhaupt informiert? Der Ehemann selbst?
Nein, die Ehefrau hatte sich für diesen Samstagmorgen mit einer guten Freundin verabredet und wir konnten nachher eruieren, dass sich diese Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hat. Und als diese Freundin vereinbarungsgemäß am Samstagmorgen an der Tür klingelte, wurde ihr nicht geöffnet. Es war alles ruhig im Haus, das war auch ungewöhnlich. Sie ist dann wieder gefahren, war dann aber im Laufe des Tages noch einige Male an dem Anwesen, immer mit dem gleichen Ergebnis, alles ruhig, niemand geöffnet. Sie hat auch versucht, die Freundin und die Tochter telefonisch zu erreichen, hat natürlich auch nicht funktioniert. Und irgendwann hat sie dann ein mulmiges Gefühl bekommen, ist dann auch von einer Notsituation ausgegangen und hat dann einen Schwager informiert, der ist dann auch zu dem Haus gekommen. Und man hat sich dann durch die Kellertür Zugang zu dem Anwesen verschafft, ist dann hoch ins Wohnzimmer und hat dann dort die Leiche der Frau und den Mann angetroffen. Und von diesen wurde dann natürlich auch sofort die Polizei informiert.
Also ein scheußliches Bild, das sich Ihnen vor Ort bot, Herr Erbel. Danke für diese, ja auch wenn wirklich verstörenden Einblicke. Schauen wir jetzt mal auf die Opfer und den Täter. Michael, wer war denn diese Familie? Hast du da mehr Informationen?
Nach früheren Angaben von Nachbarn lebte die Familie seit damals etwa 8 Jahren in der Straße in Saarlouis-Roden. Sie hatte das Anwesen in Roden gekauft, lebte eigentlich unauffällig. Nur die beiden Hunde der Familie fielen auf, weil sie immer wieder ausbüchsten. Der Vater, also der Täter, arbeitete als Berufskraftfahrer. Finanziell ging es der Familie nicht wirklich gut. Es wurde wohl viel Geld ausgegeben, von dem nicht ausreichend vorhanden war. Vor dem Haus am Tatort standen zwei relativ neue Kleinwagen. Im angrenzenden Stall waren zwei Minischweine untergebracht. Und die Frau soll kurz vorher noch viel Geld aus der Familienkasse ausgegeben haben für ein neues Pferd.
Okay, es wurde also viel Geld ausgegeben, obwohl die finanzielle Lage eher schwierig war. Gab es denn noch weitere Konflikte? Gab es irgendein Motiv für dieses brutale Verbrechen?
Davon ist auszugehen. Die Frau wollte sich wohl trennen, hatte angeblich sogar schon eine neue Beziehung. Das Motiv für diese brutale Tat war dann wohl Eifersucht. Also ein niedriger Beweggrund, ein klassisches Mordmerkmal. Streit gab es damals, wie eben schon angedeutet, etwa um die Kosten für das neu angeschaffte Pferd.
Das heißt, die Tat hatte sich schon vorher angedeutet.
Ja, es gab wohl immer wieder Streit und es gab auch die bekannten Geldprobleme.
Ein Mann tötet auf bestialische Art und Weise seine Familie und man findet ihn, den Täter, bewusstlos auf der Couch, neben der Leiche seiner Frau. Herr Erbe, Sie haben eben erzählt, er sei sturzbetrunken gewesen. War er denn schon betrunken, bevor er tötete?
Nein, genau das konnte man ihm durch Untersuchungen und Gutachten widerlegen. Das war nachher auch vor dem Landgericht, Schwurgericht, die entscheidende Frage, die Schuldfähigkeit. Und die Ehe bestand seit 7 Jahren, war aber schon seit einigen Jahren zerrüttet. Die Gründe haben wir gerade gehört, Eifersucht, Geldprobleme, Streitereien. Und so schlimm es sich jetzt auch anhört, aber es kristallisierte sich schon an diesem Abend und erst recht in späteren Vernehmungen heraus, dass die Tat mehr oder weniger geplant, aber vor allen Dingen auch angekündigt war. Die Frau und die Kinder hatten auch Angst vor dem Mann und der Mann soll mehrmals bei Familienangehörigen und Bekannten gesagt haben, wenn meine Frau sich von mir trennen will oder mich betrügt, bringe ich sie mit einer Axt um oder hänge sie an einem Baum auf. Auch die Kinder werde ich töten. Die werden dann in weißen Särgen aus dem Haus getragen. Danach werde ich mich dermaßen betrinken, dass ich unzurechnungsfähig bin, sage, dass ich mich an nichts erinnern kann und komme dann wegen Vollrausch mit einer Maximalstrafe von 5 Jahren davon. Das Ganze hat er natürlich auch zu seiner Frau gesagt. Und aus Angst um ihr Leben, das Leben ihrer Kinder, hat sie auch noch keine Trennung vollzogen. Aber anhand dieser toxikologischen Gutachten und Untersuchungen konnten wir ihm nachweisen, dass er sich erst nach diesen schrecklichen Taten derart betrunken hat. Es war also eine reine Schutzbehauptung.
Das klingt wirklich alles so unfassbar. Eine so brutale Tat geplant und auch mehrfach angekündigt, nachdem der Täter wieder zurechnungsfähig ist, also wieder nüchtern ist, Michael. Was passiert denn dann mit ihm?
Ja, das hat erstmal gedauert, 2 Tage. Dann war er vernehmungsfähig. Er wandert in Untersuchungshaft in die Saarbrücker Justizvollzugsanstalt auf der Lerchesflur. Gegen ihn wird wegen der 3 Mordfälle ermittelt und es wird schließlich Anklage erhoben, wegen mehrfachen Mordes.
Kannst du dich noch erinnern, wie diese Tat in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, in der Bevölkerung?
Der Fall war natürlich in Roden, in Saarlouis und im Umfeld ständiges Gesprächsthema. Journalisten aus ganz Deutschland reisten an und berichteten ausführlich und auch detailliert. Sie hatten und fanden Gesprächspartner in der Nachbarschaft und im Freundeskreis der Familie.
Mhm. Der Fall sorgte also für viel Aufsehen, vermutlich aufgrund seiner Brutalität auch. Der Mann löschte aber ja nicht die gesamte Familie aus.
Genau. Tatsächlich haben 2 Mitglieder der Familie überlebt. Der 3-jährige Sohn, der in seinem Kinderbett im Elternschlafzimmer lag, und ein älterer Sohn der Frau, der zu diesem Zeitraum in einem Jugendcamp bei Traben-Trarbach untergebracht war.
Okay, und warum war der ältere Sohn nicht zu Hause? Gab es da einen Grund?
Der Junge war aus erster Ehe der ermordeten Frau und lebte bereits mit 12 Jahren in einer Jugendeinrichtung in Traben-Brabach, angeblich wegen Problemen in der Schule. Andererseits hieß es wieder, sein Stiefvater wollte ihn nicht im Haus haben. Der Junge wurde vom Jugendamt betreut.
Und was passierte mit dem Kleinkind, das überlebte nach dieser Tat?
Der Junge kam zur Kontrolle in eine Klinik und wurde psychologisch betreut. Laut Polizei kam das Kind dann in die Obhut von Angehörigen.
Und nur wenige Monate nach der Tat, da startet ja dann der Prozess vor dem Landgericht in Saarbrücken.
Genau, der Prozess startete im November 2009 vor dem Schwurgericht am Landgericht Saarbrücken. Der Angeklagte behauptete immer wieder vor Gericht, dass er sich nicht an die Tat erinnern könnte, weil er eben so betrunken gewesen sei.
Das heißt, wie hat er sich vor Gericht verhalten? Hat er also gar nicht gestanden, dass er sowas getan hat?
Ein Geständnis gab es meines Wissens nicht. Er sprach immer wieder von fehlenden Erinnerungen, einer Gedächtnislücke in der Verhandlung und zeigte sich ansonsten ja fast regungslos.
Du hast eben gesagt, die Bundespresse war ja auch in Saarlouis unterwegs, hat dort viele Interviews geführt. Wie war das denn beim Prozess? Waren da auch viele Leute während des Prozesses da?
Ja, zweifellos. Also der große Saal im Landgericht Saarbrücken war bei der Urteilsverkündung voll besetzt. Der Vorsitzende Richter sprach damals, dass es im ganzen Saal vor dem Schwurgericht wohl niemand gäbe, der dem Angeklagten seine Version der Tat, dass er eben ein Blackout hatte oder sich nicht erinnere, diese Ausrede geglaubt werde.
Okay, das heißt, hat auch der Richter das nicht geglaubt?
Nö, der Richter hat nach eigenen Angaben damals keinerlei Anhaltspunkte für die verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten, etwa wegen seines Vollrausches, gefunden. Der Mann war nach seiner Angabe, nach seiner Einschätzung zielgerichtet vorgegangen, habe erst nach der Tat sich betrunken und das überlebende Kind sei ja mit einer frischen Babyflasche und frischen Windeln gefunden worden. Also die Babyflasche, die Trinkflasche war wohl noch warm. Auch das spreche gegen den Rausch vor der Bluttat.
War es denn dann ein langer Prozess? Also ich meine, es deutete ja alles darauf hin, dass es der Mann gewesen sein muss. Musste da überhaupt lang verhandelt werden?
Nicht wirklich. Wenn ich mich richtig erinnere, dauerte der Prozess 2-3 Verhandlungstage. Die ging natürlich nicht immer von 9 bis 17 Uhr, sondern je nachdem, welche Beweise erhoben wurden. Die Polizei musste vernommen werden, musste Aussagen. Und die Beweislage war ja eindeutig. Es war eigentlich nur darum gegangen, ob der Angeklagte schuldfähig war.
Und er wird verurteilt?
Ja, er wird verurteilt zu lebenslanger Haft.
Du hast gesagt jetzt, lebenslange Haft. Könnte das jetzt bedeuten, dass er bald wieder auf freien Fuß kommt?
Schwierig. Also ich gehe davon aus, dass er frühestens nach, das Gericht hat ja auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, dass frühestens nach 20 Jahren darüber entschieden wird, ob er auf Bewährung freikommt. Eher wohl nach 25 Jahren.
Okay, aber normalerweise heißt lebenslange Haft ohne besondere Schwere der Schuld, dass nach 15 Jahren geprüft wird, ob eine Bewährung möglich ist. Aber bei einer Feststellung besondere Schwere der Schuld, dann ist es eigentlich rechtlich nicht so, dass er schon auf freien Fuß kommen könnte.
Spricht eher für 20, 25 Jahre.
Ja, das heißt, er sitzt nach wie vor. Vielen lieben Dank an dich, Michael, und auch an Sie, Herr Erbel, für diese vielen Informationen zu diesem schlimmen, brutalen Verbrechen. Ich begrüße jetzt meinen Kollegen Matthias Zimmermann hier vorne.
Hallo, Sarah.
Hallo, Hagen. Ja, auch wir beide reden heute über einen brutalen Mordfall, auch besser gesagt Fälle. Und dafür richten wir unseren Blick in die Hauptstadt Deutschlands, und zwar nach Berlin. Dieser Fall hat aber dennoch was mit dem Saarland zu tun, also nicht verwundert sein. Das klären wir alles noch auf. Und ja, Hagen, erzähl, über was für einen Fall sprechen wir heute?
Ja, es war ein schweres Verbrechen, es war ein bestialisches Verbrechen mit mehreren Leichen. Und es war am Anfang überhaupt gar nicht klar, ist es ein Täter, sind es mehrere, haben die Fälle überhaupt irgendwas miteinander zu tun? Im Jahr 2012, Anfang des Jahres im Februar, war überhaupt nicht bewusst, was kommt da auf die Ermittler noch zu?
Okay, erzähl jetzt erstmal, was passierte denn da in diesem Frühjahr 2012 in Berlin?
Ja, zuerst wurde mal eine Leiche gefunden, die lag zu Hause in ihrem Bett. Niemand wusste, was dort passiert war. Dass es kein natürlicher Tod war, war den Ermittlern da klar. Aber was der Auslöser war, war völlig bar jeglicher Realität. Da war überhaupt gar nichts dazu zu sagen. Und 10 Tage später ereignete sich wieder ein Mord, und zwar in einer Schwulenbar in Friedrichshain, dort im Partykiez. Da gibt's eine Schwulenbar, eine der wenigen. Ansonsten sind die in anderen Vierteln von Berlin zu sehen. Und dort genau hat sich ein Mord in einem Darkroom ereignet. Am frühen Morgen hat dort eine Putzfrau eine Leiche entdeckt und ja, danach dann auch die Polizei gerufen.
Also innerhalb weniger Tage werden diese Leichen von 2 Männern entdeckt. Wurden diese beiden Toten irgendwie, irgendwann miteinander in Verbindung gebracht?
Zuerst war mal überhaupt gar nicht klar, dass da überhaupt ein Zusammenhang bestehen könnte. Die Polizei kam gar nicht auf den Gedanken zu sagen, okay, der eine Tote, der andere Tote hat vielleicht was im Schwulenmilieu zu tun, wird zusammengebracht, gab es nicht. Es gab keine Verbindung, es wurden 2 getrennte Fälle erstmal recherchiert.
Aber das ändert sich dann irgendwann.
Ja, und zwar hätte es fast noch ein drittes Opfer direkt am selben Tag gegeben, als auch die Leiche gefunden wurde in dem Darkroom. Und zwar ging es dort um einen jungen Mann, der auch in dem Vergnügungsviertel in der Partymeile unterwegs war, auf dem Weg zum S-Bahnhof Warschauer Straße und dort eben mit ganz vielen Menschen auch noch am frühen Morgen unterwegs war.
Okay, was ist denn diesem Mann passiert? Erzähl mal.
Na, der hatte, das hatte er später der Polizei mitgeteilt, war unterwegs, hatte dort einen Mann getroffen, einen anderen, so in seinem ähnlichen Alter, und wurde auch von dem angesprochen. Und er selber hatte ein kleines Getränk dabei, ein Pfeffi, so ein Pfefferminzlikör in so einer kleinen Flasche, hatte ihm aber wohl selber nicht geschmeckt, hatte er zumindest der Polizei auch hinterher erzählt. Und der neue Bekannte, den er noch gar nicht kannte, hatte ihm dann auch ein Getränk gereicht, wollte das quasi mit ihm tauschen und sagen, okay, ich habe hier so einen kleinen Feigling, trink doch den, vielleicht schmeckt er den besser. Und den hat er dann auch auf Ex getrunken.
Und dieser Shot, dieser Feigling, was war da drin? Weshalb ist er da umgefallen?
Ja, der hatte diesen Feigling getrunken, erstmal sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht und hat dann gleich gemerkt, mit ihm wurde es binnen kürzester Zeit speiübel, es wurde ihm schwindelig, er hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, auch das erzählte er hinterher noch der Polizei und wollte sich dann auch noch übergeben, dafür hat er aber überhaupt gar keine Kraft mehr gehabt. Nicht weit entfernt von der Warschauer Straße, von dem S-Bahnhof in Richtung Ostbahnhof, dort auch, wo sich ganz viele Menschen immer aufhalten, brach er dann in einer Bushaltestelle zusammen und ward bewusstlos und musste auch später reanimiert werden.
Okay, und dieser Mann, der bricht da zusammen, kommt dann ins Krankenhaus und die Ärzte untersuchen ihn, untersuchen auch sein Blut. Was finden sie denn? Weshalb ist er zusammengebrochen?
Das waren die K.O.-Tropfen und er kann wohl nur vor Gottes Dank sagen, dass eine Nachbarin das Ganze von ihrem Fenster aus beobachtet hatte. Er dadurch auch überleben konnte, weil er nämlich sofort reanimiert wurde, sonst wäre er wie die anderen auch gestorben. Diese K.O.-Tropfen, dieses Liquid Ecstasy, wie diese Partydroge auch genannt wird, ist nämlich dafür verantwortlich, dass der Atem stillsteht. Und genau das haben sie dann auch in seinem Blut entdeckt, dass es eben diese Substanz gab.
Okay, aber wie kommen die Ermittler denn jetzt darauf, dass dieser Fall mit den anderen 2 oder mit einem von den beiden in Zusammenhang stehen könnte?
Weil genau an diesem gleichen Abend ein weiterer Mann mit 2 Kreditkarten versucht hatte, eine Fahrkarte nach Saarbrücken zu lösen, und zwar auch am Ostbahnhof. Mit der ersten Kreditkarte hat er kein Glück und diese Kreditkarte stammte genau von dem Menschen, den sie tot gefunden hatten in dem Darkroom. Mit der Karte konnte er kein Ticket mehr lösen, das war so eine aufladbare Kreditkarte, da war gar kein Betrag mehr drauf, da konnte er nichts mehr mit anfangen. Die 2. Kreditkarte hatte er seinem Opfer geklaut, das eben in der Bushaltestelle zusammengebrochen war, samt Geld, Portemonnaie, und da ist es ihm dann gelungen und dann hatte er das Ticket Richtung Saarland in der Hand.
Okay, da haben wir also jetzt auch diesen Saarland-Zusammenhang. Er hat also zwei Kreditkarten, dieser Unbekannte, verwendet. Gab es denn da irgendwelche Bilder, Überwachungsbilder, Kameras, die ihn aufgezeichnet haben?
Auf den Gedanken kamen jetzt auch die Ermittler. Die haben auch gesagt, wir müssen jetzt einfach mal sehen, was konnten wir beobachten? Gab es zu dieser Zeit jemanden, der auch sich dort aufgehalten hatte, als diese Tickets gekauft werden sollten? Und die haben dann tatsächlich eine kleine Sequenz genutzt mit zwei Fotos und die auch veröffentlicht. Und um damit eine Spur zu bekommen, wer könnte hinter diesen beiden Taten stecken.
Okay, und kamen Sie denn da auf eine Spur von jemandem?
Es haben sich Menschen gemeldet, die zu tun hatten mit der ersten Leiche, die in der Wohnung gefunden wurde, die im Bett gelegen hatte. Und zwar waren das Verwandte, die sagten, wir wissen, unser Angehöriger ist dort umgekommen. Wir gehen davon aus, er ist ermordet worden. Das könnte eventuell auch damit in Zusammenhang hängen. Wir kennen den gar nicht, der dort auf den Bildern gezeigt wird. Aber möglicherweise könnte das derjenige sein.
Und wer war denn dieser Unbekannte?
Die Polizei kam dann auf den Trichter, als sie das Handy des Toten durchforstet haben. Und da war genau auf der letzten Stelle der Leute, die ihn angerufen haben, ein Dirk P. Und dieser Dirk P. ist derjenige, der auch auf dem Video zu sehen war. Und das ist unser gesuchter Saarländer, ein 37-Jähriger.
Okay, erzähl mal noch ein bisschen mehr zu Dirk P. Hast du da mehr Informationen?
Ja, Dirk P. im Saarland aufgewachsen, durch und durch Saarländer, wohl in einer katholisch-erzkonservativen Familie, die mit seinem Schwulsein überhaupt nicht zurechtkam, was für ihn dann auch ein Grund war, schon 2006 nach Berlin zu ziehen, in eine Stadt, in der er anonym sein kann, wo er vielleicht auch sein Leben leben kann, so wie er es am liebsten machen würde.
Mhm. Und jetzt konfrontieren die diesen Dirk P. mit den Vorwürfen oder rufen die den überhaupt an oder wie gehen die Ermittler davor?
Durch den Namen in der Telefonliste hatten sie ja erstmal jetzt auch den ersten Kontakt und haben ihn auch gleich danach festgenommen. Und er hat auch gleich die Morde gestanden, aber nicht gesagt, aha, ich habe bewusst die Menschen umgebracht, die Männer umgebracht. Ich wollte die eigentlich nur mit dieser Droge artgefügig machen, als Sexspielzeug einsetzen. Er hatte niemals das Interesse, diese Menschen wirklich zu töten.
Okay, und woher wusste er denn, wie er diese, also wir haben ja gehört, es gibt irgendwelche Shots, die er da den Opfern angeboten hatte und die haben diese getrunken. Wie wusste er denn, welche Mischung er da reinpacken muss oder?
Also er hatte diese Substanz ganz legal im Internet bekommen. Die bekommt man auch weiterhin legal im Internet. Das wird auch oft benutzt, diese Chemikalie in Putzmitteln. Und du kannst mit denen auch tatsächlich dieses Liquid Ecstasy herstellen. Und dieses Liquid Ecstasy entwickelt halt seine Wirkung im Blut. Das merkt man außen erstmal nicht. Also Liquid Ecstasy selber ist verboten. Aber der Grundstoff dafür ist eben legal. Und da wusste er, wie man das herstellt.
Warum wusste er das denn?
Im Saarland war er Krankenpfleger. Also er wusste sehr genau, um welche Wirkung es sich dabei handelt, wenn er diesen Stoff herstellt, wenn er sich das Zeug im Internet bestellt. Also er war da bestens gebrieft und konnte genau damit umgehen. So zumindest sahen es die Fahnder und auch hinterher die Anklagevertretung, sprich die Staatsanwaltschaft.
Also es gibt genug Beweise, um Dirk P. anzuklagen.
Noch viel schlimmer, man hat nämlich tatsächlich noch einen dritten Toten in Berlin entdeckt, der wie die erste Leiche auch in einer Wohnung gelegen hatte, im Bett. Und dort auch wurde in seinem Blut dieser Stoff, diese K.O.-Tropfen festgestellt. Und in der Tat, die Verdachtsmomente waren wirklich sehr erdrückend.
Okay, es wird Anklage erhoben und dann kommt es auch zum Prozess gegen Dirk P. wegen Mordes und versuchten Mordes. Wie hat sich denn Dirk P. vor Gericht verhalten?
In Widersprüche verstrickt. Er hat zwar die ganze Zeit gesagt, ich war es nicht absichtlich, ich wollte einfach diese Droge als Sexspielzeug einsetzen, ich wollte niemanden umbringen, ich wollte höchstens denen noch ein bisschen Geld abnehmen, das hat er ja auch getan. Im Vergleich zu dem, was er dort begangen hat, ist die Beute echt verschwindend gering, es waren die beiden Kreditkarten und wenige 100 Euro, und hat das immer wieder betont, er habe das nicht gewollt, aber das hatten ihn die Anklagevertretung, die Staatsanwaltschaft und auch die Richter nicht abgenommen. Dafür hatte er einfach als Krankenpfleger viel zu viel Vorwissen. Er wusste genau, was er tat. Davon war das Gericht auf alle Fälle überzeugt.
Ich habe in der Vorbereitung zu heute Abend gelesen, während des Prozesses gab es ja noch eine andere Vermutung, dass Dirk P. Noch in eine weitere Straftat verwickelt sein könnte. Was war das denn?
Ja, die führte dann auch wieder zurück ins Saarland. Und zwar ging es da um seine Großmutter. Bevor Dirk P. nach Berlin gezogen ist, hatte er nämlich eine Erbschaft von knapp 100.000 Euro bekommen von seiner Großmutter. Das ist jetzt erstmal nichts Verwerfliches, er war Alleinerbe. Es hätte sicherlich auch in der Familie noch andere Menschen gegeben, die in Anspruch gehabt hätten auf dieses Geld. Aber er war tatsächlich als Alleinerbe eingesetzt, was auch damit wohl zu tun hatte, dass seine Familie nicht damit zurechtkam mit seiner Sexualität, aber auf der anderen Seite seine Großmutter einen Ansprechpartner für ihn war. Nur das Problem war einfach, die Frau war zwar alt, aber die war eigentlich immer fit. Es gab keinen Grund zu sagen, die stirbt jetzt einfach. So war sie mittags eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. So aufgrund dessen, wie er mit den anderen jetzt in Berlin umgegangen sein sollte, lag natürlich auch der Verdacht nahe, hat er vielleicht auch dort Hand angelegt, hat er auch dafür gesorgt, dass seine Großmutter stirbt. Die Richter entschieden sich dazu, sie zu exhumieren und auch nochmal dort untersuchen zu lassen. Allerdings wurde von diesem Stoff nichts mehr gefunden, so konnte man ihm das einfach nicht mehr nachweisen. Nur der Verdacht war immer noch hinten dran.
Okay, also diese Tat kann man ihm nicht nachweisen, konnte man ihm nicht nachweisen. Wegen der Morde und des versuchten Mordes wird aber Dirk P. verurteilt.
Auf alle Fälle, der Prozess, die Taten waren im Frühjahr 2012. Der Prozess selbst fand dann statt ab Frühjahr 2013 und zog sich bis in die Sommermonate hin. Letztlich aber wurden ihm die Morde nachgewiesen. Es ging um lebenslang und es wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, weil man eben auch von Habgier ausging. Habgier deswegen, weil er auch seine Opfer ausgeraubt hatte. Und er wäre auch dadurch nicht unbedingt wieder schnell auf freien Fuß gekommen, dass man beispielsweise sagt, nach 15 Jahren der Rest zur Bewährung und dann muss er sich auf Auflagen gefasst machen, ist dann aber wieder auf freien Fuß. Das hatte dieses harte Urteil ausgeschlossen. Alle waren davon überzeugt, er hatte eine unendlich hohe kriminelle Energie.
Was passiert denn dann nach diesem Urteil mit Dirk P.?
Er war ja im Gefängnis, er saß auch dort schon seit seiner U-Haft, auch durchgehend während des Prozesses und war auch zeitweise im Krankenhaus. Er war nämlich höchst suizidgefährdet, hatte auch bis zum Prozessbeginn schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Und man dachte, also der war auch permanent unter Kontrolle, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Immer wieder wurde geschaut, dass er sich nichts antut. Das ist oft wohl bei solchen Verbrechern, die selber dann auch mit ihrer eigenen Tat nicht zurechtkommen. Und jetzt war es dann im Februar, März 2014, dass er dann auch noch in einem Krankenhaus war. Er sollte dann jetzt schon in die Haft kommen, nachdem er verurteilt wurde und hat sich dann doch das Leben genommen.
Er konnte also mit seinen Taten nicht leben, hast du gerade geschildert. Was bedeutet denn so ein Fall für die Schulenszene?
Na, die hatte natürlich auch eine große Einwirkung darauf, zumal ja auch viele Schwule sich in solchen Kneipen treffen, weil sie sich dort sicher fühlen, treffen sich mit Gleichgesinnten, können mit denen dort reden, wissen einfach, dass sie dort erstmal nicht angegriffen werden und können auch in diesen Nebenräumen, in diesen Darkrooms von mir aus auch unverbindlichen, anonymen Sex haben. Das gehört alles bei denen so dazu und auf einmal findet man in diesem sicheren Raum, in diesem Space, findet man plötzlich eine Leiche, da geschieht ein Mord. Das hat natürlich dort erstmal für wahnsinnige Aufregung gesorgt und für unendliche Verunsicherung. Das hat auch eine Weile angedauert. Diesen Club, die Große Freiheit 114 heißt es, gibt's immer noch in Friedrichshain. Der Laden hat dann auch mal geschlossen, aus ganz anderen Gründen. Corona kam dazwischen, das war dann ja wie überall, ist danach aber wieder eröffnet worden mit neuen Besitzern. Und heute spielt dieses Verbrechen dort keine Rolle mehr. Und man hat sich wieder reingewöhnt.
Ist dieser Darkroom-Killer denn ein bekannter Serienmörder in Deutschland?
Erstmal hat es 10 Jahre noch gebraucht, bis das wieder aufgegriffen wurde und dann hat sich Netflix der ganzen Sache angenommen. Der Streamingdienst hat im Frühjahr dieses Jahres die Serie als Dreiteiler auf den Markt gebracht und nennt sich dort, muss ich selber mal ablesen, Crime Scene Berlin Nightlife Killer. Die Serie ist dann auch von dort aus sofort auf ersten Platz katapultiert und hatte horrende Einschaltquoten. Also dieser Fall hatte schon berührt und hatte den Stoff für solch eine Crime-Serie, ja.
Vielen Dank, Hagen. Ein Fall, der wirklich für Gänsehaut sorgt. Danke für die vielen Infos zu diesem Darkroom-Mörder. Ein Mann aus dem Saarland, der in Berlin mordete und seine Opfer zufällig wählte. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Neugier. Falls Sie noch mehr Infos zu diesen Fällen erfahren möchten oder auch generell zu anderen Kriminalfällen, gerne auf saarbrücker-zeitung.de vorbeischauen. Oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook, gibt es Tatort Saarland. Ja, und danke an meine Gäste, an die Stadtbibliothek und vor allen Dingen an Sie. Ich hoffe, Sie kommen jetzt gut nach Hause, hatten einen spannenden Abend. Und ich freue mich auch, wenn ein, zwei Leute vielleicht meiner Kollegin Lena Ziegler noch was in die Kamera sagen. Freuen wir uns auf jeden Fall. Dankeschön.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.